Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Geld regiert ja bekanntlich die Welt und gerade in Zeiten von Inflation und hohen Preisen fragen sich viele, wie sie, sofern überhaupt was übrig bleibt, am besten mit ihren Finanzen umgehen. Was der Buchmarkt dazu bietet, darüber sprechen wir gleich und stellen Ihnen aktuelle Finanzratgeber vor. Geld ist ja angeblich etwas, worüber man nicht spricht. Zumindest wurde vielen von uns das so beigebracht. Wer wie viel verdient, ob jemand Schulden hat oder ein dickes Vermögen, das fragt man einfach nicht. Dabei könnte man dabei bestimmt auch einiges lernen. Zum Glück wird aber umso mehr über Geld und Finanzen geschrieben und Benjamin Knödler hat sich für uns mal einen Überblick verschafft, was es so an neuen Finanzratgebern gibt. Hallo Benjamin Knödler.
Hallo.
Der Umgang mit Geld, ich habe schon gesagt, das ist ja eher so privat. Privatsache und auch was ganz Individuelles. Und ich dachte auch, es ist ja auch in jedem Lebensabschnitt ganz unterschiedlich, was für einen Bedarf man da hat. Aber gibt es denn da eigentlich quasi dann so für jeden und alles was, also unheimlich viel, oder ist das doch zielgruppenorientiert?
Also es gibt schon auch unglaublich viel, aber es sind tatsächlich zwei Zielgruppen, die mir so besonders ins Auge gestochen sind, und eines sind Frauen. Also es gibt sehr viele Ratgeber, die sich explizit an Frauen richten. Das ist jetzt auch kein ganz neuer Trend mehr, das gibt es ja schon ein paar Jahre. Da ist zum Beispiel Selbst investiert die Frau von Christiane von Hardenberg, die einige vielleicht noch von ihren Kolumnen bei Zeit Online kennen, die jetzt gerade allerdings ihr Ende gefunden haben. Dieses Jahr ist Mommy Goes Millionaire von der Aktiencoachin Carmen Meyer erschienen. Das ist so eine Art Crashkurs, um an der Börse so richtig loszulegen. Und dann im Oktober kommt Nachhaltiges Investieren für Frauen von Janine Furpo in die Buchhandlung. Die sehr nachvollziehbare Grundthese ist dabei eigentlich immer, dass Frauen zu lange von Finanzfragen ausgeschlossen worden sind. Und durch die Ratgeber soll es so eine Art Anleitung zur Selbstermächtigung geben. Wenn man sich dann mal so die Tipps anschaut, muss ich sagen, mit denen hätte ich jetzt als Mann auch was anfangen können. Also die sind eigentlich eher allgemeingültig, das ist wohl eher so ein Label. Weil was dagegen wirklich, finde ich, ein bisschen kurz kommt, ist so der Blick auf die gesellschaftlichen Fragen. Also warum sind Frauen denn zum Beispiel viel stärker von Altersarmut betroffen? Oder was macht es, dass der überwiegende Teil der Alleinerziehenden Frauen sind? Also diese systemischen Fragen, die kommen so ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Und es geht dann eher um das Empowerment im bestehenden System.
Also Frauen, die eine Zielgruppe, aber Sie haben ja von zweien gesprochen. Was ist denn die andere?
Ja, das andere sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die da jetzt zunehmend in den Fokus kommen. Zuletzt sind da gleich mehrere Bücher erschienen, die sich wirklich explizit an junge Menschen wenden und die in die Welt des Geldes, des Geldverdienens, der Aktien einführen sollen sozusagen. Wie werde ich reicher als meine Eltern, heißt eins zum Beispiel. Ein anderes, Alles Money oder was von Aktien, Bitcoins und Zinsen. Und letztes Jahr erschien Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten. Das ist dann sozusagen die ultimative Schnittmenge zwischen beiden Zielgruppen.
Und was ist da jetzt anders? Ist das einfacher aufbereitet? Also verstehe ich dann auch endlich mal, wie es funktioniert, wenn ich das lese?
Ja, also tatsächlich gibt es da schon so ein gewisses Sendung mit der Maus-Phänomen, würde ich das mal nennen, weil alles sehr viel grundlegender erklärt wird. Also was ist Geld überhaupt? Warum haben wir irgendwann angefangen, nicht mehr Fleisch gegen Wolle zu tauschen, sondern Muscheln und irgendwann dann mit Geld zu operieren? Was sind Zinsen? Was ist eine Aktie? Und wie ist das überhaupt mit Schulden? Also all das wird wirklich sehr, sehr viel grundlegender erklärt. Und das ist dann natürlich auch für Erwachsene interessant. Vor allem zwingt einen diese grundlegende Erklärung aber auch wirklich dazu, die Welt der Finanzen und des Geldes ein bisschen kritischer zu sehen, nämlich durch Kinderaugen, weil Kinder, die kennen diese Frage, ja, das ist halt so, die Antwort, ja, das ist halt so, die kennen die Kinder gar nicht. Und in Miss Money zum Beispiel, da erwähnt die Autorin Magdalena Sporkmann sehr konkret, warum Frauen zum Beispiel benachteiligt sind, weil sie einfach sagt, ja, erst seit 1962 dürfen Frauen überhaupt ohne Erlaubnis ihres Mannes ein Konto eröffnen. Das wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Aber auch andere Themen wie Armut oder Ungleichheit, die werden sehr viel deutlicher angesprochen als in den Büchern für Erwachsene. Gleichzeitig muss man aber schon auch sagen, hier sollen junge Menschen schon auch lernen, vernünftig mit Geld umzugehen und eine Vorstellung davon zu bekommen, was es heißt, ein Vermögen aufzubauen.
Aber es klingt jetzt ein bisschen ambivalent, also so ganz überzeugt sind Sie nicht.
Ja, also man liest es schon mit ein bisschen gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Einerseits ist es ja schon irgendwie ein wichtiger Anspruch. Also wir leben nun mal in diesem System und wir müssen uns da zurechtfinden, und dann ist es ja eigentlich auch gut, wenn Jugendliche damit früh anfangen. Andererseits muss man natürlich schon auch sagen, man hat dann beim Lesen so vorm inneren Auge Christian Lindner, der schon als Schüler im Anzug und mit Krawatte sich als erfolgreicher Jungunternehmer inszeniert hat und eben von den berühmten Problemen gesprochen hat, die nur dornige Chancen sind. Also es ist schon ein Spannungsfeld.
Aber ist es nicht auch eh so, dass sich Jugendliche vielleicht auf ganz anderen Kanälen inzwischen informieren und vielleicht nur die Eltern denen dann solche Bücher in die Hand drücken? Also braucht es das überhaupt?
Ja, also tatsächlich wird es wahrscheinlich sogar auch schon den Eltern passiert sein, dass man mal von einem YouTube-Video zum nächsten gewechselt ist und man dann die Werbung für die Bitcoin-Millionen über Nacht eingespielt bekommen hat. TikTok, Instagram ist voll von diesen Glücksrittern, würde ich die mal nennen. Und die kommen in den Büchern schon auch vor, aber sie werden eigentlich immer kritisch thematisiert. Und die Bücher stellen dazu dann eher so einen Gegenpol dar. In einem der Jugendbücher, Wie werde ich reicher als meine Eltern, heißt es, das Internet ist voller Lügen, Halbwahrheiten und Müll. Und ein Thema, bei dem besonders viel Bullshit verbreitet wird, Geld. Also da sieht man schon, wie man sich davon absetzen will. Interessant ist aber, dass auch einige der Autorinnen und Autoren selber Netzgrößen sind, wenn man so will, und ein Internetbusiness haben. Also Carmen Meyer von Mami Goes Millionaire, die hat 50.000 Follower auf Instagram, die hat einen eigenen Podcast, einen Online-Lehrgang, wie man eben Geld investiert. Also die ist aus dieser Welt.
Aber wirkt das denn trotzdem auch seriös? Also was hatten Sie für einen Eindruck?
Ja, also tatsächlich habe ich das Gefühl, das Buch ist dafür da, die Seriosität darzustellen. Und dafür ist es auch im Portfolio mit drin. Das ist so für die Leute, die eben sich nicht von irgendwelchen Internet-Scharlatan übers Ohr hauen lassen wollen, sondern die wissen wollen, wie es geht.
Aber es geht doch bestimmt auch noch immer darum, wie werde ich am besten und am schnellsten reich, oder?
Ja, ehrlicherweise muss man schon sagen, dass das nach wie vor das große Thema ist. Aber es kommen eben andere Versprechen dazu. Also das Versprechen ist auf einmal eher Freiheit, Unabhängigkeit oder Sicherheit, solche Dinge. Und auf einer zweiten Ebene ist dann eben ein weiteres Versprechen kein Hokuspokus für die schnelle Rendite, sondern ein struktureller, strukturierter Weg zum Vermögen, der potenziell jedem offen steht. Ich finde aber, das kann man natürlich schon auch kritisch sehen, weil die Realität für viele Menschen natürlich doch anders aussieht. Also es macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob ich so ein Vermögen schon geerbt habe oder ob am Ende des Monats eben nichts mehr übrig ist. Und Studien zufolge können in Deutschland ungefähr 30% aller Haushalte kein Geld zur Seite legen. Und wenn man denen dann sagt, ja, 10% kann jeder sparen, das ist dann vielleicht doch auch für manche, holt die das vielleicht dann nicht so ab.
Und wie liest sich das so? Also wie sind diese Bücher so geschrieben? Haben die eine hohe Einstiegsschwelle? Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, tatsächlich ist das Bemühen sehr spürbar, dass man sagt, es soll wirklich jeder verstehen können. Ganz viele Bücher haben ein Glossar, aber es wird auch schon im Text versucht, mit Praxistipps zu erklären, wie funktioniert das eigentlich? Also zum Beispiel, was ist überhaupt so ein ETF und wo kann ich diese Dinger kaufen? Das wird oft beschrieben. Manchmal wird das dann auch so ein bisschen schräg. Es gibt ein Buch, Das Date mit deinem Geld. Da wird dann praktisch erklärt, wie man dann zum Beispiel so ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Und dann wird empfohlen, ja, mähe doch mal beim Nachbarn Rasen. Das ist aber explizit ein Buch, das sich nicht nur an Jugendliche wendet. Und da frage ich mich schon, wen das dann so abholen soll. Eine andere Sache, die ganz oft vorkommt, sind so Mitmachübungen. Also man schreibt direkt ins Buch in eine Liste rein, was habe ich denn an Einkommen, sodass man quasi über diese Schwelle des Loslegens schneller hinwegkommt, ist so mein Eindruck. Und was ich tatsächlich sehr, sehr spannend fand, war, dass in fast jedem Buch die Gefühle extrem betont und thematisiert werden.
Und inwiefern? Also
na, also manche haben es ja tatsächlich im Titel. Es gibt ein Finanzbuch, das heißt Das Finanzbuch für alle, die Finanzbücher scheiße finden. Wenn ich so einen Titel mache, da steckt ja schon eine sehr emotionale Ausgabe drin. Oder nehmen wir Das Date mit deinem Geld. Da ist ja auch so ein bisschen Bauchkribbeln schon mit dabei. Es gibt ein anderes Buch, das heißt Love and Money, gemeinsam Finanzen zukunftssicher und erfolgreich gestalten. Ich meine, die Liebe im Titel, stärkeres Gefühl gibt es kaum. Und da geht es dann tatsächlich auch um Geld in der Beziehung, was wirklich ein doch sehr zentrales Thema ist, würde ich sagen.
Und Geld ist ja auch tatsächlich stark aufgeladen emotional. Da geht es um Sicherheit oder auch um Anerkennung, um Status. Ist das nicht auch sinnvoll, das so anzugehen?
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Also zum einen, was auch viel gefragt wird, ist, welcher Finanztyp bist du? Wie gehst du mit deinem Geld um? Das ist natürlich, das hat ja Folgen, wie wir dann in der Zukunft eben auch mit Geld umgehen. umgehen und das zu thematisieren, ist, finde ich, total wichtig, weil das eben auch diesen Zugang für viel mehr Menschen, glaube ich, bieten kann, dieser emotionale Zugang. Und wenn man das dann auch gut macht, dann merkt man ja auch sehr schnell, dass Psychologie und Geld, wenn man das verbindet, dass man dann auch sehr schnell bei gesellschaftlichen Fragen am Ende rauskommt.
Und kommen die denn auch irgendwo vor, die strukturellen oder auch eben Systemfragen?
Da gibt es schon den Versuch, also was jetzt mehr erscheint, sind tatsächlich auch Bücher über grünes Investieren. Also es gibt zum Beispiel Save for the Planet, wie du nachhaltig investierst. Da ist das schon der Anspruch. Oder Geld geht auch grün und nachhaltig, einfach klimafreundlich investieren und profitieren. Das ist dann allerdings, geht das da schon sehr ins Detail, aber diese Bücher gibt es. Grundsätzlich spielt dieser systemische Überbau, würde ich sagen, aber doch eher eine untergeordnete Rolle. Und deswegen geht es am Ende, muss man halt schon sagen, eher um, man ist seines eigenen Glückes Schmied, als dass man sagt, wir brauchen eine gesellschaftliche Veränderung. Kann man vielleicht aber auch sagen, dafür sind diese Bücher nicht da. Und dann sollte man da vielleicht dann lieber Brecht lesen, der ja schon vor einigen Jahren gedichtet hat. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.
Sehr schön, Benjamin Knöller. Vielen Dank für diesen Überblick über die neuesten Finanzratgeber-Trends auf dem Buchmarkt. Und wir haben für Sie auch eine Liste mit den besprochenen Titeln zusammengestellt zu finden auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Genfer Patisserien, das vermisst Céline Spirer am meisten in ihrer Wahlheimat New York City. Die Schweizerin schreibt auf Französisch. 2020 ist ihr Debütroman erschienen und heute kommt zum ersten Mal eines ihrer Bücher auf Deutsch heraus. Bevor es geschah, so ist der Titel ihres zweiten Romans. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und Céline Spirer in New York getroffen.
Ich glaube, Westen ist in diese Richtung.
Céline Spirer versucht sich im Tompkins Square Park in Manhattan zurechtzufinden. Sie habe einen ganz schlechten Orientierungssinn, erzählt die 36-jährige Schweizer Schriftstellerin. Da hilft es wenig, dass sie früher genau in diesem Teil des East Village gelebt hat. In Genf hat sie ihre Kindheit verbracht. Als junge Frau ist sie nach New York gezogen und mittlerweile mit einem US-Amerikaner verheiratet. Die beiden haben eine kleine Tochter. Was wäre, wenn man das eigene Kind aus den Augen ließe und ihm etwas zustieße? Diese Frage stellt sich gleich zu Beginn von Spirers zweitem Roman, bevor es geschah. Beim Barbecue einer wohlhabenden US-amerikanischen Familie in Neuengland folgt ein kleiner Junge dem Flug einer Libelle am Swimmingpool.
Ein Lächeln zeichnet sich auf dem Gesicht des Kindes ab. Es streckt sein speckiges Händchen nach der Libelle aus, die bereits im Blattwerk verschwindet. Und in dem Augenblick rutscht der rechte Fuß ab. Die Ferse streift die Kante und sinkt in die Tiefe. Der Rest des Körpers, aus dem Gleichgewicht gebracht, kippt nach vorne, während die Arme vergeblich rudern, um ihn aufzurichten. Die Schultern und der Kopf tauchen unter, so schnell, dass das Kind nicht einmal schreien kann.
Man sieht den Unfall bildlich vor sich. Céline Spirer schreibt äußerst filmisch. Sie hat in New York ein Drehbuchstudium absolviert. Aber das Schreiben von Prosa, sagt sie, liegt ihr mehr.
Die Idee zu diesem Roman ist mir bei einem Barbecue meiner Familie in der Schweiz gekommen. Das hat ganz in der Nähe eines Swimmingpools stattgefunden. Die Statistiken sagen, dass wenn Kinder ertrinken, das oft im familiären, privaten Umfeld passiert.
Et justement, beaucoup de noyades d'enfants, j'avais vu dans les statistiques, elles se passent dans le cadre familial, dans le cadre privé.
Im Roman ist der Unfall im Pool auch deshalb möglich, weil die Erwachsenen zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Die Familie Haynes samt Mutter und ihren vier erwachsenen Kindern ist nur scheinbar perfekt. Beim Barbecue-Treffen implodiert die ganze Familie, weil sich in Wirklichkeit seit Jahren in den Mitgliedern Geheimnisse, Lügen und Traumata angestaut haben. Es geht um Missbrauch und Ehebruch. Als Kind hat Jacqueline ihren Vater Alistair mit einer Frau entdeckt.
Jacqueline stellt fest, dass sie deutlich jünger ist. Eine Sekretärin, denkt sie. Aber der berufliche Aspekt ihrer Beziehung zerbröselt, als Alistair und die Unbekannte an der Straßenecke stehen bleiben und sich küssen.
Céline Spirer geht mittlerweile durch jene Straße unweit des Parks, in der sie vor 13 Jahren gewohnt hat.
Es war dieses Gebäude. Und hier hat mich die Begegnung mit einer Nachbarin zu meinem Debütroman inspiriert.
Damals half sie der alten Frau, die Einkäufe in die Wohnung hochzutragen. Der Akzent der Nachbarin, die kaum Englisch sprach, und die Einrichtung ihrer Wohnung ließen Spirer vermuten, dass sie aus Osteuropa stammte.
L'existence de cette dame, je pense qu'il y en a un million d'autres dans cette ville qui sont un peu anonymes comme ça.
Es gibt bestimmt eine Million andere vergleichbare Menschen in New York. Sie leben recht anonym in einer Parallelwelt. Meine damalige Nachbarin hatte dort schon 30 oder 40 Jahre gewohnt. So etwas fasziniert mich. Da will ich mir einfach vorstellen, wie das Leben dieser Frau wohl gewesen ist.
Wie konnte sie die hohe Miete zahlen? Wer half ihr beim Ausfüllen von englischsprachigen Formularen? Fragte sich Spirer und entwickelte basierend auf ihrer Vorstellung von dieser Nachbarin einen Roman über drei Frauen, angesiedelt in Europa und den USA. Bisher ist dieser Debütroman noch nicht ins Deutsche übersetzt. Im Gegensatz zu ihrem zweiten Buch »Bevor es geschah«. Ein Roman, der so spannend ist, weil die Autorin geschickt die letztlich zusammenhängenden Geheimnisse und Verletzungen der vermeintlich souveränen Familienmitglieder enthüllt. Wir sind zurück im Tompkins Square Park und setzen uns auf eine Bank. Es wirkt alles so idyllisch und perfekt wie die Familie zu Beginn des Romans.
Übrigens habe ich kürzlich gelesen, dass in diesem Park zwei Männer am helllichten Tag erschossen wurden. Es ging da um Drogen. Da habe ich mich schon gefragt, ob es eine gute Idee ist, uns hier zu treffen.
Mit gespielter Empörung sage ich, sie habe mich also in Gefahr gebracht. Und Céline Spirer reagiert mit ihrem ganz eigenen Humor.
Das war es wert,
sagt Céline Spirer über dieses Treffen mit Tobias Wenzel. Und ihr Roman »Bevor es geschah«, den hat Sina del Malafons aus dem Französischen übersetzt und er erscheint heute bei Kain und Aber, hat 256 Seiten und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sie macht mit Büchner-Preisträger Clemens Setz zusammen einen Podcast und war im vergangenen Jahr beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis dabei, die Österreicherin Barbara Zehmann. Und der Ausschnitt, den sie in Klagenfurt gelesen hat, der war Teil eines Romans, der jetzt in voller Gänze erschienen ist, unter dem Titel Betai Geuze. Und Samuel Hamen hat diesen Text für uns gelesen. Herr Hamen, Betai Geuze, da dachte ich erstmal, was mag das sein? Ein Landstrich, ein Eigenname? Es klingt auf jeden Fall geheimnisvoll. Was ist es denn eigentlich?
Der Titel stellt einen tatsächlich vor Herausforderungen. Also ich glaube, während der Vorbereitung habe ich das Wort sicherlich dreimal auf jeweils andere Art falsch geschrieben. Also Betai Geuze, das ist ein Stern im Sternbild des Orion. Und diesem Stern kommt im Buch von Barbara Zehmann ein besonderer Stellenwert zu. Theresa Neges heißt die Hauptfigur. Und sie sah den Stern als Heranwachsender ein erstes Mal am Nachthimmel. Ein, Zitat, kleines rotes Leuchten, das ich noch nie gesehen hatte. Und seither, da war sie 13, kommt sie nicht mehr von Betai Geuze los. Das ist eine Art Kraftquelle, Hoffnungsschimmer, ein unmöglicher Sehnsuchtsort. Das alles projiziert sie auf diesen Stern, gerade im Kontrast zu ihrem irdischen Leben gewissermaßen, das von der Hauptfigur eher als bedrückt, krank, verworren geschildert wird.
Und ist das denn aus der Perspektive dieser Figur erzählt oder wie ist das gemacht?
Tatsächlich begegnen wir der Ich-Erzählerin, das ist die erwähnte Theresa Neges. Die ist 40 Jahre alt, lebt in Wien, arbeitet in einem Café, macht da den Service, aber hilft auch in der Küche und wohnt mit ihrem Freund Josef zusammen. Und es gibt einerseits diese eher kontemplativen Passagen und dann wiederum sehr schnelle, teils abwegige, lustige, auch abgründige Dialoge, in denen beispielsweise das schwierige Zusammenleben zwischen Theresa und Josef gezeigt wird. Insgesamt legt die Hauptfigur eine außergewöhnliche Weltsicht an den Tag. Das ist eine Haltung zwischen Neugierde, Zärtlichkeit, Unausgeglichenheit und Schwermut. Und es gibt eine Stelle, da sagt Josef, das war ein bisschen viel heute, nach einer von vielen Eskapaden, die sich Theresa geleistet hat. Und das ist eigentlich noch recht zurückhaltend formuliert. Diese Gefühlshaltung, dieser Zustand, das ist, glaube ich, einerseits charakterlich bedingt durch ihre Erziehung, ihre Familiengeschichte, in der es viele komplexe Frauen gab. Und andererseits aber auch ganz klar krankheitsbedingt, weil Theresa Neges an Depressionen leidet und auch ein Psychopharmakon nimmt, dieses dann aber im Laufe der Erzählung absetzt und auch ihre Therapie, in der sie ist, abbricht. Und in dieser Gemengelage entsteht halt diese Stimme und auch diese Stimmung, die diesem Roman etwas Schwebendes, etwas zugleich Sturzhaftes gibt.
Also es geht, wenn ich das richtig verstehe, schon um Beziehungen und um Krankheit oder Depression, aber nicht auf so realistische Weise.
Nein, und da muss ich mich jetzt bekennen, das hat mich gefreut, dass Barbara Zehmann diese Themen und auch andere Themen, die ja im Augenblick sehr oft in der Gegenwartsliteratur behandelt werden, also hier sind es eben die Familiengeschichte, die Arbeit im Café, es gibt eine sehr atmosphärisch geschilderte Reise nach Venedig, dann gibt es Episoden im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Und Zehmann erzählt diese Themen nicht so proper runter, nicht so realistisch proper einfach hinfort. Es ist vielmehr so, dass der Weltschmerz und die Unrast eine ganz eigenwillige Sprache hervorbringen und dass diese Sprache zeigt, wie die Hauptfigur drauf ist, wie sie gewissermaßen in der Welt ist, als Frau, als Liebende, als Tochter. Und mal ist sie ganz sprunghaft, harsch, erratisch und dann wieder ganz innerlich verwundet. Und es gibt eine Stelle, die ich mir rausgeschrieben habe, weil ich die auch wirklich eindrücklich fand. Da heißt es: Angst, dass ich allein bleiben muss, wenn ich gehe. Bin so schwierig, so dunkel und gleichzeitig so hell, dass man es nicht aushalten kann. Alles zu viel. Und kurz danach: ein Schattengewebe werfe ich über Josef. Da ist er drin verfangen. Ich nehme alles wahr. Die kleinste Unregelmäßigkeit. Nur manchmal täusche ich mich.
Klingt auch fast ein bisschen lyrisch. Wie liest sich das denn insgesamt, dieser Text?
Ich bin wirklich durch den Text geglitten. Die Taktung ist sehr gelungen, dieser Wechsel zwischen dem innerlichen, subjektiven, das für die Hauptfigur ja auch eine Kammer, eine Enge, ein Käfig ist. Und dann gibt es diese offeneren Passagen, die erwähnten Dialoge, auch die Schilderungen der Stadt Wien, diese leicht angegraute, dekadente Atmosphäre. Und zusätzlich haben mir die Porträts der weiblichen Verwandten gefallen. Vor allem gibt es da eine Tante namens Linde, dann die Großmutter Lilly. Es geht immer um das Ringen mit den schwierigen Männern, dann um ihre künstlerische Begabung. Die eine ist Fotografin, die andere war bildende Künstlerin. Und diese Frauen treten quasi als Vorbilder, als Schutzpatrone, aber auch als Überfiguren auf. Und beim Lesen musste ich mehrfach an einen Roman denken, den ich vor einigen Monaten auch hier in der Lesart vorgestellt habe. Das war Katharina Mewissens Mutters Stimmbruch. Auch da gibt es eine Frauenfigur, die abseits realistischer Konventionen gezeigt wird, sprachlich immer am Rand, verspielt, verloren, vom Tonfall her ein bisschen wie ein dunkles Märchen für unsere Zeit. Und Betay Goize setzt zwar andere Schwerpunkte, aber in der Art, wie Figuren als Sprache vor uns aufscheinen, da sind sich beide Bücher doch schon nahe. Und wenn man es noch nicht rausgehört hat, also beide Bücher haben mir sehr gut gefallen.
Also auf jeden Fall eine Empfehlung, Samuel Harmen, über den Roman Betay Goize von Barbara Zehmann. Erschienen ist das Buch bei DTV, es hat 304 Seiten und kostet 19,99 €. Der italienische Schriftsteller Davide Longo ist bei uns mit Kriminalromanen wie Der Steingänger bekannt geworden. Er schreibt aber auch an einer Reihe um zwei ungewöhnliche Polizisten mit den Namen Bramar und Accadipane, die von Turin aus im Piemont, also der Heimat Longos, ermitteln. Gerade ist Band 4 dieser Reihe unter dem Titel Am Samstag wird abgerechnet auf Deutsch erschienen und auch gleich in diesem Monat neu in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen. Unser Krimi Experte Thomas Wörtje hat sich das Buch für uns angeschaut und so einige ziemlich überraschende Entdeckungen gemacht.
Neue Krimis.
Das Buch beginnt in einem winzigen, abgelegenen Bergdorf im Piemont. Dieses Dorf liegt am Fuß eines Staudamms. Wichtig. Etwas außerhalb dieses Dorfes findet man einen römischen Filmproduzenten, Terenzo Fucci, erdrosselt in seinem Jaguar. Es gibt Blutspuren, es müsste also auch noch dessen Gattin anwesend gewesen sein, ist sie aber nicht, die ist spurlos verschwunden. Weil dieser erdrosselte Filmmagnat aber aus einer Sippe stammt, die dem Vatikan sehr nahe steht, und sein Bruder Amilcare, schöner Name, eine graue Eminenz der Democrazia Cristiana war und auch der Besitzer des Staudamms, schaltet sich die hohe Politik ein und die schicken eben die beiden Hauptfiguren des Romans, den Kommissario Vincenzo Arcadipane und seine Truppe und dessen Mentor und Ex-Kollegen Corso Brama in die Berge. Das kennt man natürlich alles. Und zwar wirklich bis zum Exzess. Und trotzdem ist es ein Roman 559 Seiten lang. Und das liegt an der Erzählweise von Longo. Arcadipane und Brama sind Bizarrgesellen, kaputt von Leben und Job. Arcadipane ist exzentrisch, ist sozial debil schon beinahe, kujoniert seine Gehilfen, schlurft in scheußlichen Klamotten rum, hat von nix eine Ahnung, resoniert aber über alles und jedes. Brama ist auch ein Eigenbrötler. Ja, ein Genie wohl, aber auch nicht körperlich nicht sehr fit, also schon fast moribund. Und so ermitteln diese Typen, denen man das Ermitteln gar nicht zutraut, so vor sich hin. Das ist wiederum ist genial erzählt, weil der Erzähler in beiden Köpfen drin nistet. Man weiß also nicht, was ist jetzt die Stimme von Arcadipane und Brama, was ist der Erzähler? Zumal die Figuren auch nichts erklären. Also die sind auch kommunikationsschwach, also auch da schon kommunikationsdebil. Aber trotzdem kriegen sie das dann letztendlich doch gebacken. Und das ist das Interessante, weil man braucht einfach ein kreatives Lesepublikum. Und außerdem benutzt der gute Davide Longo die gute alte Chandlersche Metapher bis zum Exzess. Und das macht er wirklich richtig, richtig gut. Ein Beispiel, jemand bietet ein Bild, Zitat, das jedem erspart bleiben sollte, der nicht wenigstens für ein Schulmassaker verantwortlich ist. Und in diesem Tonfall geht das weiter und das macht den Roman auch zu einem komischen Text. Und Komik ist immerhin ein Qualitätsmerkmal.
Und Davide Longos Roman am Samstag wird abgerechnet, haben Barbara Kleiner und Felix Meyer aus dem Italienischen übersetzt. Erschienen ist das Buch beim Rowohlt Verlag für 26 Euro. Und es ist im August auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Die aktuelle Liste, in der ja jede Menge Lesestoff für den Sommer zu finden ist, die finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. Übersetzerinnen und Übersetzer öffnen uns die Tür in literarische Welten, die uns ohne ihre akribische Arbeit verborgen bleiben würde. Dafür werden sie viel zu wenig gewürdigt und umso toller ist es, wenn Preise wie der Paul Celan Übersetzerpreis mal diese Sprachkünstler ins Rampenlicht holen. In diesem Jahr hat diesen mit 25.000 Euro dotierten Preis, der an Übersetzer aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen geht, Thomas Weiler bekommen für seine Übersetzung von Europas Hunde, ein Roman des belarussischen Autors Aljerd Bacharewitsch. Und ich bin jetzt mit Thomas Weiler verbunden. Hallo, guten Tag, Herr Weiler, und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ich grüße Sie, Frau Gerg. Vielen Dank.
Ist das denn was Besonderes, diesen Preis zu bekommen? Hat Sie das in besonderer Weise gefreut?
Das ist schon was Besonderes. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Und die Freude ist aber umso größer. Es gibt einige Übersetzerpreise inzwischen, aber der Celan-Preis ist schon eine Hausnummer. Und das ist so ein bisschen überraschend, wenn man mit 45 Jahren für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Aber das nehme ich gerne hin.
Und dieses Buch scheint ja auch was ganz Besonderes zu sein, dieses Europas Hunde. Sie übersetzen ja auch noch andere wichtige belarussische Autoren. Aber was macht dieses Europas Hunde von Aljerd Bacharewitsch aus?
Das ist schon ein sehr spezielles Buch. Das steht auch in der belarussischen Literatur ziemlich alleine da. Es ist erstmal ein sehr umfangreiches Buch. Es hat im Original 900 Seiten etwa. Es ist wahnsinnig viel drin in diesem Buch. Das ist ein großer Roman, der aus 6 Teilen besteht, die lose miteinander verbunden sind. So sieht das erstmal aus. Wenn man dann genauer reinliest und aufmerksam liest, wie man das als Übersetzer ja tut, dann entdeckt man die ganzen Querverbindungen und die tolle Konstruktion dahinter, was das alles miteinander zu tun hat. Es gibt eine Kunstsprache, die extra entwickelt wurde für diesen Roman, die in diesem Roman eine wichtige Rolle spielt, die man auch lernen muss, um durch diesen ganzen Text zu kommen. Er zieht alle möglichen Register, der Autor, und geht durch alle möglichen Sprachschichten durch. Lyrik spielt eine Rolle, kommt vor an mehreren Stellen. Es ist einfach wahnsinnig viel drin. Und wenn man sich die Inhalte anschaut, dann ist es auch noch ganz spannend, weil der Roman eigentlich das ist, wie auch ein Kapitel bezeichnet ist, nämlich eine Zeitkapsel. Er versucht einzufangen, diese Stimmungslage der Menschen in Belarus. 2017 ist das Original erschienen, also ungefähr in dieser Zeit. Und er ahnt schon so einiges voraus, was dann zum Teil leider auch eingetroffen ist.
Und wie gehen Sie dann daran? Müssen Sie dann da auch oft Rücksprache mit Leuten vor Ort halten? Oder wie erschließen Sie sich so ein derartig komplexes Werk?
Also ich kenne den Autor schon sehr lange. Ich habe seinen ersten Roman übersetzt, danach leider lange nichts mehr und war mit ihm in Kontakt natürlich. Ich habe einige Sachen bei ihm nachgefragt, die ich mir nicht endgültig erschließen konnte. Hat natürlich viel versucht zu recherchieren, mir ranzuholen. Ich kenne sein Gesamtwerk, was sehr hilfreich war, auch für diese Übersetzung, weil man doch viele Querverbindungen entdeckt. Motive, ich kenne seine Favoriten bei den Schriftstellern, dann macht es es leichter, da auch bestimmte Anspielungen zu erkennen, ein Nabokov 4 oder auch einen Celan an anderer Stelle. Deswegen ist es besonders schön, dass es nun der Celan-Preis geworden ist.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Belarussischen gekommen? Das ist ja jetzt doch eine eher kleine Sprache. Was ist da dran so reizvoll für Sie beim Übersetzen?
Ich glaube, das Kleine macht schon ist schon ein wichtiger Faktor, der die Sprache für mich interessant macht. Das ist ein Land, Belarus, was gar nicht so weit von uns weg ist. Einmal durch Polen durch, dann ist man da. Ein Land, das jetzt nicht mehr so leicht erreichbar ist. Eine Sprache, die wir kaum zur Kenntnis nehmen, eine Literatur, die wir kaum zur Kenntnis nehmen, weil es einfach sehr wenige Menschen gibt, die übersetzen aus dem Belarussischen. Und das hat mich interessiert, was wird da geschrieben, was schreiben Zeitgenossen, Leute, die so alt sind wie ich, wie leben die, was erleben sie und wie stellen sie das literarisch dar? Und da reinzuschauen, ein Bild zu bekommen und auch zu vermitteln, was und wie dort geschrieben wird, das finde ich eine spannende und lohnende Aufgabe.
Und das hat sich ja vielleicht auch nochmal verändert, denn Sie haben ja gesagt, der Roman, für den Sie jetzt ausgezeichnet wird, der spielt vor den Protesten und vor der Invasion Russlands in die Ukraine. Was kriegen Sie so mit, was sich da auch nochmal in diesen letzten Jahren auf die belarussische Literaturszene, wie sich das ausgewirkt hat?
Ja, das ist ein Riesenbruch, der da stattgefunden hat. Also wie gesagt, das Original ist 2017 erschienen, hat damals auch groß die Runde gemacht in Belarus und nach den Protesten nach 2020, als das alles so dramatisch niedergeschlagen wurde, ist der Roman selber geprüft worden wegen Extremismusverdachts und ist inzwischen verboten, ist im Land nicht mehr erhältlich. Der Besitz ist schon strafbar. Der Autor ist nicht mehr im Land. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, also für die Literaturwelt hat sich dort dramatisch die Lage gedreht. Viele Autorinnen und Autoren mussten das Land verlassen. Die unabhängige Verlagslandschaft ist quasi zerstört. Da gibt es einige Leute, die auch ins Ausland gegangen sind und versuchen jetzt in Warschau, in Vilnius, in London, in Berlin Exilverlage zu gründen. Also eine Situation, die es vor langer Zeit schon gab, die sich jetzt wiederholt. Und das ist was hierzulande kaum auftaucht, aber was, glaube ich, wichtig ist, mehr ins Bewusstsein zu nehmen. Belarus ist so ein Land, was irgendwo dazwischen liegt und wir schauen oft nach Russland und übersehen darüber, was dazwischen eigentlich noch passiert, wie es uns mit der Ukraine ja auch lange Zeit gegangen ist.
Und Übersetzer wie Sie helfen uns ja auch da, den Blick drauf zu halten. Thomas Weiler, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr, Frau Gerg.
Und der Roman Europas Hunde von Aljad Bacharewitsch ist in der Übersetzung von Thomas Weiler bei Woland und Quist erschienen. Und wer sich für die Arbeit des Übersetzers auch weiter noch interessiert, der kann auch mal auf der Verlagsseite gucken unter Fußnoten.eu.
Straßenkritik.
Ich bin Hans-Peter Schratt. Als letztes gelesen habe ich ein Buch, das nicht ganz neu, aber auch nicht ganz alt ist, nämlich von Maarten Tart, ein Holländer, in Unnütz toller Wut. Ich fand es etwas zwiespältig. Der Plot könnte interessant sein. Eine Fotografin kommt in ein holländisches Dorf und fotografiert bestimmte Personen, veröffentlicht einen Bildband damit und verschwindet wieder. Und im Laufe der Zeit stellt man fest, dass die meisten der abgebildeten Personen sterben. Und man stellt sich irgendwas Geheimnisvolles vor und es endet dann doch damit, dass die Leute halt alle alt waren und dass es einen nicht wundern braucht. Also ich habe es gelesen, aber es hätte nicht sein müssen.
Hans-Peter Schrattl ist in Pfaffenhofen nicht so begeistert von dem Roman In unnütz toller Wut von Maarten Tart aus dem niederländischen Übersetzer, das Buch Gregor Seferins, und es ist beim Pieper Verlag erschienen.